Morgen zusammen. Ja. Wenn der Bruder König vorhin sagte, der Gottesdienst geht heute besonders lange, liegt es ausnahmsweise heute nicht dran, dass ich wieder so lange predige, also keine Angst. Und ja, es wird vielleicht aber auch im Stil ein bisschen anders sein als die anderen Male. Es ist heute fast mehr eine Bibelarbeit geworden. Zum Schluss möchte ich dann noch einige Dinge auf uns persönlich zuschneiden, wie das Auswirkungen haben kann, haben darf, hoffentlich hat. Vorletztes Mal, als ich da war, ging es ums Thema Vergebung, Versöhnung, Verzeihen, also mehr zwischen uns Menschen. Heute ist das Thema mehr, wie wir mit Gott versöhnt werden, deshalb Jesus Christus, die Versöhnung. Unter Versöhnung oder auch unter Sühne, was von Sprachherkunft gleich ist, was versteht man denn darunter, wird ja oft benutzt, ich denke, wir kennen es auch. Stichwort der Duden zum Beispiel, schreibt dazu Schlichtung, Friede, Wiedergutmachung, Strafe, Erstattungsleistung. Und das passt und gehört ja alles auch irgendwie mit dazu. Es gab mal früher, oder wahrscheinlich gibt es noch, diese Aktion Sühnezeichen, die sich bemüht haben um Versöhnung, um Frieden mit Israel, nach dem, was leider im Dritten Reich alles Schreckliches passiert ist. Versöhnung ist auch im religiösen Bereich immer ein großes Thema. In allen Religionen, wo der Mensch sich tatsächlich Gott als einen solchen vorstellt, als ein persönliches Gegenüber in irgendeiner Form, ist es doch meistens so, dass der Mensch versucht, sich mit Gott zu versöhnen. Also der Mensch macht das meistens. Er bringt meistens Opfer dar, Gaben, um den Zorn, den Unwillen der Götter zu besänftigen. Ja, bei den Römern, bei den Kelten war das so, bei den Naturreligionen ist es oft so der Fall. Wie ist es da im christlichen Glauben? Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, gibt es in Bezug auf Versöhnung, gab es ja diesen einen großen Versöhnungstag. Und das ist ein erster Punkt, dieser Versöhnungstag im Alten Testament. Den hatte Gott selbst angeordnet. Dort sollte einmal der hohe Priester, der die Handlung vollzogen hat, diese geistliche Handlung, mag ich nicht so sehr sagen kultische Handlung, sondern eher geistliche Handlung, weil es ja von Gott so gedacht war. Da hat er zunächst mal sich für sich selbst ein Sündopfer bringen müssen, um seine Sünde zu beseitigen. Dann musste er stellvertretend auf einen Bock, auf einen Ziegenbock, die Sünde für das Volk legen und ebenso einen zweiten, der wurde dann in die Wüste geschickt. Beispielhaft, um zu veranschaulichen, die Sünde des Volkes ist nun gesühnt, es ist Versöhnung da. Es war dort so und ist so, dass Menschen ja das Gesetz Gottes nie wirklich alles halten können. Wenn ein Mensch das könnte, dann bräuchte er keine Versöhnung mit Gott. Aber das Neue Testament sagt ja auch, das schafft keiner. Das schafft keiner. Zumindest nicht nach dem Maßstab, den ja auch Jesus sagt. Wenn er sagt, schon wenn wir ein böses Wort jemand Nächstes an den Kopf werfen, machen wir uns im Grunde dessen schuldig, du sollst nicht töten. Zwar wird er nicht körperlich umgebracht, aber doch auch, es ist ein Töten mit Worten letztlich. Und dieser Bruch, der da geschieht, in dem, was Gott angeordnet hat, in dem, was Gott als Gebot, Gesetz, Ordnung gegeben hat, dieser Bruch, diese Übertretung muss gesühnt werden. Das Neue Testament sagt, der Lohn der Sünde, die Folge der Sünde ist der Tod. Der Hebräerbrief sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Warum das jetzt so ist, das kann ich nicht sagen, das wissen wir Menschen nicht. Wir könnten einfach nur sagen, so hat es Gott angeordnet. So sind Gottes Gedanken, so sind Gottes Richtlinien über die Gerechtigkeit, die er sich vorstellt. Und im Alten Testament war es eben so, damit der Mensch nicht vergeht in dieser Strafe vor Gott, wurde stellvertretend ein Tieropfer gebracht. Dieses Tieropfer war also nicht eine Gabe, um Gott milde zu stimmen. um zu sagen, huch, da ist mir was passiert, jetzt na, muss man, so wie hat man jemand, ich habe letztens eine Arbeitskollegin ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also sie hat eine Äußerung von mir auf sich bezogen, hier macht ja auch niemand was richtig oder irgendwie so, also ich habe es jetzt natürlich ganz nicht so schlimm und so weiter und so fort, naja, aber dachte eine Schachtel, also irgendwie sowas, was war das, so Ferrero-Dings da, ne? Macht sich immer gut und sie warten auch wieder, war da wieder okay und so weiter, ne? Ja, also ist nicht so gedacht, da ist so ein bisschen was gewesen und dann gibt es einen Blumenstrauß wieder mal oder der zweite Blumenstrauß im Jahr aus dem Hochzeitstag oder so. Und so ist es nicht gedacht, sondern es ist auch nicht, dass da jemand sich eben aufgeregt hat, sondern es ist so, dass eben dieses göttliche Gesetz, diese göttliche Ordnung eingehalten wird, nicht um Gott milde zu stimmen, sondern um eben etwas, ja, um eine Sühne zu schaffen für etwas, was geschehen ist, um etwas wieder gut zu machen letztlich. Im Alten Testament war es das Tier, das geopfert wurde und es wurde getan, damit die Gerechtigkeit geschieht. Im dritten Buch Mose heißt es zu diesem Versöhnungstag, denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von allen Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Und ebenso auch im 3. Mose 17, da heißt es, das Leben des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es für euch auf den Altar gegeben, Sühnung für euer Leben zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch das Leben in ihm. Und wenn das so steht, ist das nicht magisch oder mystisch zu verstehen, sondern man könnte sagen rein medizinisch, biologisch, physisch, denn wer kein Blut hat, wer Blutverlust hat, der stirbt und so eben tritt der Tod ein. Aber was nochmals sehr auffällig ist hier, Gott sagt, ich selbst habe dieses Opfer für euch auf den Altar gegeben. Es wird da etwas deutlich. Nicht der Mensch denkt von sich, naja, so mache ich es jetzt mal und dann ist wieder alles gut nach oben, sondern Gott selbst ist der, der es anordnet und der es im Grunde dann durch die Handlung des Priesters durchführt. Im Neuen Testament dann ist es ja schon Johannes der Täufer, der beim Anfang des Wirkens Jesu, als Jesus auftritt, sagt ja Johannes der Täufer ganz eindeutig, das ist jetzt das Opferlamm Gottes, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Es wird da auch etwas deutlich, komme später darauf nochmal zurück, dieses alttestamentliche Opfer war im Grunde nur vorläufig. Und jetzt zu diesem Text aus 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21, den wir vorhin in der Übertragung gehört haben von Jörg Zink. In der alten Lutherbibel heißt es so, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, oder auch wörtlicher Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst gegeben hat, der die Versöhnung predigt. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Hier wird es nun ganz deutlich ausgesprochen, wer versöhnt wen. Gott versöhnt die Menschen mit sich selbst. Während in den Religionen, in den Naturreligionen, die Menschen sind, die von sich aus meinen, sie könnten Versöhnung bewirken, wird hier ganz deutlich, Gott ist der Handelnde, Gott ist es, der die Sache in die Hand genommen hat. Gott ist es, der für die Lösung gesorgt hat. Gott ist es, der den Weg gezeigt hat, den Ausweg. Das alles geschah von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat. Oder Gott versöhnt in Christus die Welt mit sich selbst. Das heißt, der Gott der Bibel ist der, der auf uns Menschen zugeht und Versöhnung bewirken möchte. Er hat sich ein Opfer ersehen. Christus ist nicht unser Opfer, das am Kreuz gestorben ist, sondern es war Gottes Opfer, der es gegeben, der es bewirkt hat, beziehungsweise wir lesen ja auch, dass Christus sich selbst dahingegeben hat. Und dieses Opfer, wie gesagt, ist nicht dafür da, Gott bei Laune zu halten, sondern damit Versöhnung geschieht, damit das Versagen des Menschen geschlichtet wird, damit für sein Verbrechen wieder Gutmachung da ist, damit der Rechtsbruch geschlichtet wird. Und weil der Mensch das alles nicht konnte, hat Gott sich dieses Opfer ersehen, ein Opfer, er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Im Alten Testament musste das Opfertier immer ein gesundes sein. Also war nicht eine halb verendete Kuh, die geht es eh bald drauf, jetzt opfern wir die noch und dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, sondern es musste bewusst sein, das ist was wert, das muss wehtun, ja, sage ich jetzt mal. Es ist vielleicht, es ist ja auch so, wenn uns jemand, es muss ja irgendwo auch angemessen sein, ein angemessenes Opfer. Ja, wenn jetzt jemand, unser Auto kaputt fährt und, der Bruder König hat, einen 600er Mercedes und, weil der ist immer so schick angezogen, dann habe ich das geschlossen. Also, und dann komme ich morgens zu spät zum Gottesdienst und fahre den kaputt, weil ich da so heftig reinrausche. Und dann sage ich auch, ich habe noch einen alten 500er Fiat, den gebe ich jetzt dafür. Ne? Dann ist es kein Ersatz, ne? Dann wird er nicht mehr so freundlich lächeln wie eben. Ne? Ja. Da hat er zwar mehr Platz in der Garage, ne? Dann darf die Frau das Fahrrad reinstellen. Nach, ne? Ist auch kein... Ja. Es muss ein angemessenes Opfer sein. Deswegen sagt das Neue Testament sagt dann ja auch im Hebräer 10, Vers 4, es ist unmöglich, dass durch das Blut von Tieren Sünden weggenommen wird. Das heißt, eigentlich ist ja so ein Tier kein Ersatz für einen Menschen. Auch wenn wir natürlich die Tiere würdigen und schätzen und ihren Wert haben, aber ein Tier ist ja kein Ersatz für einen Mensch. Darum war das Alte Testament nur ein Abbild. Und in Römer 3 lesen wir, dass Gott im Grunde in dieser Zeit des Alten Testaments darüber hinweggesehen hat, dass es im Grunde ein nicht angemessenes, ein nicht ausreichendes Opfer ist. Ja. Und darum heißt dann, kam Christus. Epheserbrief heißt, vor Grundlegung der Welt schon erwählt. Und darum die Opfer des alten Bundes, nur vorläufige Opfer, bis Hebräer 9 dann Christus ein für alle Mal geopfert wurde. Und darum sind keine neuen Opfer mehr nötig, weil das jetzt vollgültig ist. Und auch damit hätten auch die Tieropfer im Alten Testament keine Gültigkeit vor Gott gehabt, wenn Christus nicht gestorben wäre. Es war gewissermaßen nur so wie so vorläufig, bis das Richtige kommt. Diese Versöhnung geschah also von Gott. Sie geschieht nicht zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, die sich einigen, wie machen wir das jetzt, sondern es ist Gott, der die Initiative ergriffen hat, der diesen Schaden gut gemacht hat. Und dieses Wesen der Versöhnung besteht dann auch in der Erneuerung. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und dieser Vers, wie er so in der Lutherbibel steht, hat schon manchen Glaubensleuten auch ein bisschen Kummer bereitet, weil sie sagen, huch, da steht, es ist alles neu geworden, aber ich sehe, in meinem Leben ist so vieles alt geblieben. Ich reg mich immer noch auf über dieses oder jenes und ärgere mich und benutze manchmal ein böses Wort und so weiter. Da ist der Zusammenhang wichtig. Es bezieht sich ja auf unsere Stellung vor Gott. Unser Verhältnis zu Gott ist völlig neu geworden. Darum geht es hier primär. An anderen Stellen im Neuen Testament zwar auch darum, dass wir neue Menschen werden im Wesen, aber hier geht es primär darum, wir sind jetzt mit Gott Versöhnte. Ja, da ist wirklich alles neu geworden. Das gilt. Gerecht vor Gott. Und Glauben heißt dann, ich nehme das ernst. Ich nehme das an. Ich nehme das Gott ab. Ich vertraue darauf. Ich mache nicht mehr rum. Ja, es gilt. Eben nochmal, ich möchte es betonen, Gott ist der, der handelt. Gott versöhnt in Christus. Wie es eigentlich in der ganzen Geschichte war, die Gott mit den Menschen hat, dass Gott es war, der auf die Menschen zugegangen ist. Bei der Erwählung Abrahams, er ging auf Abraham zu. Er hat das Volk erwählt. Jesus in Markus 12, wo er so berichtet von diesem Gleichnis von dem Weingärtnern oder dem bösen Weingärtnern, wie der Eigentümer immer wieder Knechte schickt, um da alles mit ihnen ins gute Verhältnis zu kommen, wo er einfach beschreibt durch das ganze Alte Testament hin, wie Gott sich immer wieder gemüht hat, immer wieder neue Leute geschickt hat und bis zum Schluss, wenn Jesus sagt zu Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln unter meine Flügel, wie eine Henne ihre Küken versammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Römer 5, Vers 8 heißt es, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er kommt auf uns zu, ihm liegt daran, dass Versöhnung geschieht. Wenn wir also auch, wir können sagen, Gott macht den ersten Schritt, wenn wir also auch im Versöhnen des Miteinanders den ersten Schritt auf jemanden zugehen. Wir haben ja manchmal so die Tendenz, jetzt muss der aber mal sich entschuldigen. Oder die Frau, die schon wieder, weiß ich was, oder der Mann, der schon wieder was gemacht hat und schon 17 Mal gesagt und immer noch und weiß ich was. Dann haben wir oft so den Gedanken, jetzt muss der aber auch mal. Also wenn wir den ersten Schritt der Versöhnung tun, handeln wir ganz so, wie Gott auch gehandelt hat. Also ein göttliches Benehmen ist zuerst den ersten Schritt der Versöhnung machen. Die Folgen der Versöhnung in Kolosser 1, lese ich Verse 19 bis 20, denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen. Was heißt, es hat Gott gefallen, das war ihm wichtig. Darauf kam es ihm an, dass in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott. Es sei auf Erden oder im Himmel, dadurch, dass er Frieden machte, durch das Blut an seinem Kreuz. Nochmal mit anderen Worten, das Gleiche beschrieben. Es war Gottes Anliegen, das Blut ist geflossen, der Tod, es stand auf Sünde steht die Todesstrafe und diese ist vollzogen worden, stellvertretend an Christus. Was hat das für Auswirkungen? Verse 21 bis 23, Kolosser 1, auch euch, die ja vormals ihm fremd, also Gott fremd und feindlich gesinnt war, den bösen Werken, hat er nun versöhnt mit dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, also er hat sein Leben gelassen, auf dass er euch darstellte, heilig und unsträflich und ohne Tadel vor seinem Angesicht. Das heißt, das ist das Neue, was geworden ist. Ihr seid jetzt vor Gott okay. Ja? Da braucht sich keiner mehr vor Gott verstecken, wie sich Adam versteckt hat im Paradies, weil er gedachte, oh weh, es hat Gott das mitgekriegt und jetzt kommt er nachschauen und jetzt gibt es auf den Deckel. Ja? Es braucht sich keiner mehr verstecken vor Gott. Es braucht keiner Angst haben vor Gott. Deswegen sagt der Johannesbrief, Furcht, Liebe ist nicht in der Furcht, weil die Sache geklärt ist. Wenn zwischen Menschen Dinge geklärt, bereinigt sind, wenn wir an jemanden schuldig geworden sind und es ist tatsächlich ausgeglichen, dann brauchen wir uns nicht mehr verstecken. Vers 23, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, unter aller Kreatur, die unter den Himmeln ist, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Also das sagt er, daran haltet fest, nehmt das im Glauben an und bleibt dabei. Ähnlich im Römer 5, wir haben, da wir nun, jetzt schlage ich es lieber auf hier, Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Versöhnung bewirkt immer Frieden, auch zwischen Menschen bewirkt Versöhnung Frieden, auch zwischen Gott und Mensch, oder beziehungsweise sagen wir zwischen Mensch und Gott, denn von ihm geschah die Versöhnung. Wir sind durch sein Blut gerecht geworden, befreit von Natur aus Kinder des Zorns, sind wir nun zu seinen Lieblingen geworden. Versöhnung. Ein Vers, den der mir immer sehr wichtig war, auch in der Hebräer 9, Vers 14, da heißt es: Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als ein Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, wie viel mehr wird er unser Gewissen reinigen von den toten Werken? Schuld anzunehmen und kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, das kann durchaus ein sehr, sehr großer Schritt sein. Also die Vergebung anzunehmen, ich habe glaube ich gesagt Schuld, Vergebung anzunehmen, Vergebung zu glauben und da kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, das ist ein riesiges Geschenk. Wohl dem, der es annehmen kann, wohl dem, der es fassen kann. Aber damit sagt die Bibel, durch Christus brauchen wir nicht mehr mit einem schlechten Gewissen rumlaufen. Das bewirkt die Versöhnung. Shalom Ben-Kurin, ein 1913 in München geborener Jude, ist 1935 nach Palästina emigriert, hat sich nach dem Krieg sehr eingesetzt für die Versöhnung zwischen Deutschen und Israelis, Juden, christlich-jüdischen Dialog war er tätig. Er hat unter seinen vielen Büchern, war auch kleineres, Der Engel mit der blauen Fahne heißt das, und da berichtet er von einem deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg namens Boris, hört sich jetzt zwar russisch an, aber es war ein deutscher Soldat, der war in Russland, die waren da irgendwie auf dem Streifzug und haben da ein paar Gefangene gemacht und das sollte man ja nicht machen und das waren Juden und wenn man keine Gefangene machen darf, muss man sie erschießen und daran war er auch beteiligt und er ist nach dem Krieg mit dieser Schuld nicht fertig geworden, dieser Boris. Und hat sich dann gewandt an den Pastor oder an den Pfarrer, oder weiß nicht genau, welcher Kirche er angehörte, aber er hat keine Ruhe gefunden in seinem Gewissen. Er hat sich dann an die höheren Kirchenleute, weiß ich vielleicht Bischof oder weiß ich wen, gewandt und irgendwie konnte ihm nicht geholfen werden. Und dann haben die ihm geraten, weil er ja an Juden schuldig geworden sei, soll er sich doch an den Oberrabbiner in Jerusalem wenden, dass der ihm Vergebung zuspricht. Der wiederum sagte, der Boris gehört ja einer christlichen Kirche an, ich bin Jude, ich bin nicht für ihn zuständig. Und dann hat er ihn an den Shalom Ben-Kurin, an diesen Schriftsteller und ja, Wissenschaftler, Germanist, was alles war, an ihn verwiesen und er hat dann einen Briefwechsel mit ihm gehabt. Ja. Ist es nicht traurig, wenn ein Mensch... Einmal ist es, finde ich, traurig, wenn ein Mensch so viele Stellen anlaufen muss, um irgendwo zu hören, wo es Vergebung und Versöhnung und Frieden gibt in seinem Herzen, in seinem Gewissen, etwas, was er ja nicht mehr gut machen kann. Ja? Es ist traurig, dass er sich so schwer getan hat, dass Menschen ihm Vergebung zusprechen. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Also Shalom Ben-Kurin ist ja nicht, sage ich jetzt mal, in der Weise, er war Jude, er war ja nicht er hätte wahrscheinlich die Predigt so gehalten hätte, wie ich heute Morgen, weiß ich nicht, er hat ja in manchen Dingen andere Ansichten. Ich weiß nicht, inwiefern er ihm helfen konnte. Das ist eine traurige Geschichte, wenn jemand Versöhnung und Frieden sucht und nicht findet. Dann denke ich an einen Mann, den habe ich im Gefängnis in Singen kennengelernt. Also ich war immer nur kurz im Gefängnis, um dort Gottesdienste zu halten. Und bin immer schon nach 2 Stunden entlassen worden. Die haben schon, als ich reinkam, gedacht, der führt sich sicher gut. Ne? Ja. Also, der hatte seine eigene Frau umgebracht. Es nicht gezielt und geplant, irgendwie Ärger, Streit, Alkohol, wie sagt man da, Affekt und so weiter. Das ist natürlich eine heftige Geschichte, mit so einer Schuld leben zu müssen. Und er sagte dann, er war, als ich dort begann mit dem Gottesdienst im Gefängnis, er war sowas wie der Mesner dort oder Küster, ich weiß nicht, wie sagt ihr, gibt es bei Kirchendiener, da weiß ich wer, na, der hat die Liederbücher hingelegt und so weiter. Und er erzählte dann, er war im Gefängnis zum Glauben gekommen durch eine Gruppe, die da einen Gottesdienst gehalten hat. Und er sagte, wenn ich nicht diesen Zuspruch gehört hätte von Gott, dir ist deine Schuld vergeben, ich wäre wahnsinnig geworden, hat er gesagt. Ja. Das heißt, da hat jemand das annehmen können. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Ja. Wiederum natürlich auch nur für den, der weiß, dass er schuldig geworden ist. Es gibt natürlich ja genug Menschen, die sagen, ach, das kann ja jedem passieren und das ist nicht schlimm und so weiter und was soll's. Das heißt, für viele Menschen haben ja da auch kein Bewusstsein dafür, dass sie das nötig haben. Aber genug Menschen gibt es auch, die dann doch daran leiden und nicht wissen, wo sie Vergebung und Frieden finden. Und dann ist nochmal ein Aspekt, dieser Mann im Gefängnis, den ich da kennenlernte, das eine war ja, sage ich mal, sein Inneres, sein geistliches Leben, seine Seele, seine Beziehung zu Gott, sein Umgehen mit der Schuld an sich. Ein ganz anderes Thema sind ja die irdischen Folgen, die wir nicht immer bei so krassen Fällen, aber auch bei anderen Dingen, die irdischen Folgen, die wir nicht mehr zurücknehmen können. Ja. Manchmal haben Menschen auch Schwierigkeiten, sage ich mal, nicht nur im geistlichen Sinne, sondern ich sage es jetzt mal im primär menschlichen Sinne, mit den Folgen dieser Dinge, die noch da sind, fertig werden und umzugehen. Das ist dann ja natürlich auch eine Geschichte für sich, aber wo natürlich auch die Einladung da ist, auch da von Gott um Trost zu bitten und Gott zu bitten, dass er da auch Frieden und Heil in die Seele schenkt. Aber ein Stück weit wird dieser Mann im Gefängnis, erzählt auch, seine Töchter wollen nichts mehr von ihm wissen, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, wenn er deren Mutter umgebracht hat. Das ist nochmal ein neues, schwieriges Kapitel. Ja. Dann, was mir in der Beziehung auch sehr, sehr wichtig ist, der Psalm 34, als ich jetzt bei den letzten beiden Bibelstellen bin ich jetzt, Psalm 34, er ist ja so in der evangelisch-landeskirchlichen Liturgie, der Abendmahlspsalm, da heißt es, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Das heißt, wenn wir Versöhnung annehmen und Frieden mit Gott, brauchen wir uns dafür nicht mehr zu schämen, weil das ausgeräumt ist, weil es beseitigt ist. Da brauchen wir nicht mit hängendem Kopf und weiß ich was rumlaufen. Ich finde diesen Vers ungeheuer ansprechend. Ihr Angesicht soll nicht schamrot werden, weil wenn was gut gemacht ist, dann ist es ja gut. Dann ist es ja nicht ein bisschen gut und halb so gut, dann ist es gut. Eine riesige Einladung. Und zum Schluss nochmal der Hebräerbrief, der an der Stelle viel wiedergibt, auch in Bezug auf Opfer und so weiter. Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Da spricht die Bibel von Christus, der, weil er Mensch war, sich reindenken kann, sich reinfühlen kann, wie es einem da geht. Ja? Er ist der hohe Priester und Opfer zugleich. Und darum heißt es, und es ist wie auch eine Einladung zum Abendmahl, es ist eine Einladung zum Glauben, zur Versöhnung, darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not wird. Nochmal eine große Einladung. Lasst uns herzutreten. Dieser Mann im Gefängnis, der hat es erkannt, der hat es erfasst und er ist wieder froh geworden. Er hat ein gereinigtes Gewissen bekommen. Er hat wieder leben können, er hat wieder lachen, er hat wieder atmen können. Der Boris, von dem Scholem Ben-Kurin schreibt, hat sich da schwerer getan. Aber es ist die große Einladung, dass wir diese Versöhnung annehmen und darum Frieden in unserem Herzen empfangen. Und das wünsche ich euch und uns immer wieder, dass uns das gelingt. Amen.